Sali Annemarie, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, zuerst einmal sage ich dir danke vielmals, Jan, dass ich dürfen hierher kommen zu dir. Schöne Kam, schöne Reise gewesen, schöner Spaziergang. Und ja, mein Name ist Annemarie Weder. Ich komme aus St. Gallen. Ich bin 53 und ich mache verschiedene Sachen beruflich im Bereich Sprache, deutsche Sprache und Geschichte.
Ja, in der Vorbereitung bin ich so auf einen Begriff gestoßen, der mir eigentlich so nichts gesagt hat. So Museumspädagogik. Und du bist auch Museumspädagogin. Was muss ich mir vorstellen von einer Museumspädagogin?
Wie umschreibt man das am besten? Also, ich habe das nicht als Beruf gelernt. Ich gehe jetzt in eine Lehre und lerne Museumspädagogin. Ich habe einmal Geschichte studiert und bin eigentlich so auf die Schiene Museum gerutscht. Ich bin immer schon gerne ins Museum gegangen. Und dann habe ich irgendwo mal im historischen Seminar an der Uni ein Inserat gesehen, dass sie jemanden suchen auf der Kiburg. Das ist oberhalb von Winterthur, ganz ein schönes Schloss-Burgmuseum. Und sie suchen jemanden für ein Praktikum. Und dann habe ich gefunden, ich glaube, das wäre etwas für mich.
Weil
ich,
Burgverein-mässig, oder?
Tatsächlich machen wir zwischendurch so szenische Führungen, aber mehr mit Kindern, wo wir verkleidet sind. Und dann, je nachdem, vielleicht Burgfräulein, vielleicht auch mal Burgschreckin, je nachdem. Kommt alles vor.
Und wie geht man denn so an einen Workshop und so an? Wie macht man das Museum lustig? Vor allem jetzt für Kinder, aber auch gleich so der Mix zwischen ein bisschen älteren Personen und den Kindern, den Spagat hinzubekommen.
Also ich glaube, Stichwort ist da wirklich, dass man adressatengerecht etwas vermittelt. Und für mich ist es immer eine ganz schöne Herausforderung und ich stehe eigentlich gerne sehr spontan vor die Leute und spüre, was sind da für Menschen, die vor mir sind. Und dann hat man recht gut einen intuitiven Eindruck, wie kann ich mit diesen Menschen ja, arbeiten, im Sinne von gemeinsam Spass haben, einander etwas lernen. Man lernt immer auch gegenseitig. Das ist wirklich super im Museum. Und die kühlsten Fragen kommen oft von Kindern, wo man dann nachher denkt, wieso habe ich mir das noch selber nie überlegt.
Ja, und ich denke auch, das macht es natürlich dann auch wieder spannend, weil du kennst ja wahrscheinlich die Materie also aus dem FF, aus vielen Führungen. Und da kommt vielleicht auch mal eine Frage, wo man dann wieder ganz neue Gedankengänge muss gehen, oder?
Genau, ja, und darum wird es auch nach über 10 Jahren, zum Beispiel Führung jetzt in der Kiburg, nicht langweilig. Also ich freue mich jetzt, wenn Cäsar wieder losgeht. Gerade übermorgen ist dann die erste Führung dieses Jahr für mich seit ganz langer Zeit. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf.
Und was willst du so vermitteln? Jetzt hast du schon Gedanken gemacht jetzt für übermorgen?
Ja, was natürlich. Aber im Moment ist es gerade ein bisschen schwierig, weil wir sind natürlich mit Masken unterwegs. Und es ist eine Gruppe von Kindern, die kommt mit einer Klasse. Und wir haben uns eigentlich jetzt für die Corona-Zeit ein spezielles Programm ausgetüftelt, wo man anpasst, eben auch auf Raumgrösse, wenn es grössere Gruppen sind, können wir natürlich nicht in die kleinsten Räume hineingehen, die wir auf der Burg haben. Ja, da sind wir gut unterlegt unterwegs.
Was hat dich denn so fasziniert an der Geschichte, an der Historie, dass du überhaupt denn so wie komisch?
Also die Geschichte hat mich schon als Kind interessiert und wenn es irgendwo etwas gegeben hat, das versteckt war, habe ich immer gefunden, da muss man grübeln, bis es vorkommt.
Grübeln ist immer gut.
Genau, das mache ich heute noch sehr gern und so ist eigentlich der Wunsch entstanden, irgendwann dann gleich einmal noch Geschichte können zu studieren und es ist für mich immer klar gewesen, dass es nicht einfach nur Geschichte ist von, ja, ganz jetzt aktuelle Geschichte, die mich interessiert, sondern durch das, dass ich gerne lese und früher auch gerne so Historienromane gelesen habe, habe ich eben auch Interesse gehabt. Am Mittelalter, genau. Ja.
Und wie kann man denn das mit dem Deutsch auch verbinden?
Das ist eine gute Frage. Also, natürlich ist der grösste Teil von Gästen, die jetzt zu uns ins Museum auf Kyburg kommt, Schweizerdeutsch sprechend. Die meisten verstehen natürlich auch gut Deutsch. Und es kommen oft eben auch Gruppen von Menschen, die zum Beispiel einen Migrationshintergrund haben, wo es gut ist, wenn man Hochdeutsch redet, wenn man langsam redet, wenn man verständliche Sätze macht, sich Mühe gibt, zum nicht wahnsinnig geschwurbelte, lange Sätze machen. Und so finde ich, kann man mit Sprache, natürlich mit einer bewussten Sprache, sehr vielen Menschen den Zugang noch besser ermöglichen.
Was bedeutet dir denn Sprache?
Oh, ich finde Sprache wunderbar. Ich spiele gerne mit Sprache. Ich schreibe oft auch für mich einfach ganz privat, wo in meiner Schublade bleibt, einfach so zum gewisse Gedanken sortieren oder etwas ausprobieren mit Wort. Aber es ist natürlich auch ein grosser Teil von meinem Job.
Wolltest du mir den Job ein bisschen beschreiben?
Also der eine Teil ist eben im Museum, genau. Und dann bin ich auch Deutschlehrerin, also Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.
Ah, okay.
Und dann in meiner Selbstständigkeit tue ich auch Text schreiben für andere Leute oder Text lektorieren und korrigieren für Kunden, ganz egal aus welchem Bereich, Wirtschaft oder soziale Institutionen. Und eben, dann machen wir Info Easy. Das ist so ein bisschen da, wo ich im Moment am meisten für brenne, beruflich. Da geht es um leichte Sprache.
Ja, dann bleiben wir gerade bei der Lichtsprache. Wann bist du persönlich zuerst mal mit leichter Sprache in Berührung gekommen?
Das war auch im Museum. Weil ja, im Museum geht es darum, wie kann man etwas, das vielleicht komplex ist, möglichst einfach abbrechen, um es, eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, für viele Leute zugänglich zu machen. Und natürlich läuft auch ganz ein Haufen nonverbal und in dem, dass man einfach offen auf die Leute zugeht und einfach mal spürt, was interessiert die Leute, wo zieht die Leute her und sich dann so darauf einlässt. Und dann halt eben auch die Einfachheit von der Sprache. Und da haben wir oft den Gruppen gehabt, Asylanten auch, die in der näheren Umgebung gewohnt haben, die dann zu uns auf Kyburg kommen konnten, wo ich dann gemerkt habe, da musst du jetzt gerne das Gefühl haben, kannst du irgendwie in einer Stunde zack, 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 überall durch und einen Haufen.
Und alles erklären, genau. Oder so, sondern man muss da vielleicht
viel zeigen, viel anlangen und vor allem einfach langsam und einfach.
Ich merke, dass die leichte Sprache immer mehr kommt und manchmal hilft sie auch mir. Also, wenn es wirklich um komplexe Zusammenhänge geht, sie auf etwas Einfaches runterbrechen. Aber ich merke dann auch immer, also von verschiedenen Institutionen, Organisationen, dass leichte Sprache, nicht immer leichte Sprache, gleich ausgelegt wird. Wie mache ich das bei Info Easy? Dann die das selber so entwerfen oder haltet ihr euch an gewisse Regeln und wenn ja, an welche?
Also, wir tun uns gegenseitig kontrollieren. Wenn ich sage wir, dann sind da meine Kollegin Andrea Stärchi, die mit mir zusammen InfoEasy gegründet hat. Und wir haben uns kennengelernt in Olten an der Fachhochschule. Und wir haben beide den CAS-Lehrgang adressatengerechte und barrierefreie Kommunikation beleidigt. Und dort in meinem Modul haben wir uns kennengelernt. Und auf der Zugfahrt nach St. Gallen, auf dem Highway,
ist das entstanden?
Haben wir gefunden, wir müssen etwas machen. Und wir haben schon ein bisschen den gleichen Grundgedanken natürlich. Wie legen wir leichte Sprache aus? Da gibt es verschiedene Meinungen darüber, Regelwerk, also nicht eins, das fix ist, aber es gibt so ein bisschen verschiedene Schulen. Und ja, da gibt es vielleicht manchmal Streitpunkte, wie trennen wir Wörter voneinander ab, dass sie gut erkenntlich sind. Ist jetzt da ein Bindestrich oder ist jetzt da ein Mediopunkt und so weiter. Aber für uns ist wirklich die Hauptsache, dass wir bei der leichten Sprache darauf schauen, dass die Sätze möglichst kurz also kurz sind und immer nach der gleichen Struktur aufbauen.
Und ich bin ein bisschen auf Info easy geschneugt. Was ist denn euch wichtig? Welche Informationen wollt ihr denn geben? Weil alles kann man gleich abbilden.
Vom Spektrum her meinst du, ja, von den Themen? Also wir möchten möglichst breit sein, weil wir natürlich auch wissen, dass unsere Lesergruppe ganz verschiedene Interessen hat. Unser erster Gedanke war mit dem Corona, dass es jetzt wichtig ist, dass Leute verständliche Informationen haben über das Virus.
Und wie breit ist denn das Spektrum von der Leserschaft?
Also es geht über Sport, da haben wir bis jetzt sehr, sehr wenig gemacht. Aber da sind wir schon konkret angefragt worden, könnt ihr nicht einmal bitte etwas über Sport machen. Dann ist es natürlich auch so, dass man persönlich etwas besser kann in leichte Sprache übertragen, wenn es einem interessiert. Und am Anfang waren einfach Andrea und ich, die geschrieben haben. Andrea noch viel mehr als ich. Und dann hat es Leute gegeben, die auf unsere Plattform gestossen sind und gefragt haben, ob sie mitmachen dürfen. Und da wollen wir eigentlich den Leuten, die schreiben, auch die Freiheit lassen, über was, dass sie schreiben.
Ja. Und eben, es wird dann auch verlinkt und alles, also in die Infobox. Und für wer ist eigentlich leichte Sprache gemacht? Gibt es da ein Adressat? Oder kann das jeder brauchen?
Ja, ich glaube, das Zweite trifft es sehr gut. Also eben, wer sind so ein bisschen die typischen Adressaten, wenn man so will? Dann sind das sicher Leute, die kognitiv vielleicht eine Einschränkung haben, Menschen mit Demenz vielleicht, Leute, die aus dem Ausland hierher gekommen sind und noch wenig Sprachkompetenz in der deutschen Sprache haben, ganz verschiedene Menschen, die leichte Sprache brauchen, damit sie selbstständig einen Text erfassen und auch verarbeiten und dann auch handeln, je nach Informationsgehalt.
Aber es macht dann Barrieren auf, oder? Es ist wirklich barrierefrei und jeder kann sich dann auch an dem Diskurs mit argumentieren auch. Und dir ist auch Inklusion wichtig, habe ich also gesehen.
Ja, das ist mir sehr wichtig.
Was? Und ich weiss, auf was du auszielst, aber Inklusion ist auch ein Begriff, wo jeder anders auch ein bisschen deutet. Was ist denn für dich Inklusion? Oder Teilhabe?
Jeder darf und kann alles. Manche brauchen ein bisschen mehr Unterstützung dazu. Aber grundsätzlich soll die ganze Vielfalt von Angeboten, die herum ist, einfach für möglichst alle nutzbar sein.
Und ist unsere Gesellschaft inklusionsbereit? Oder wo siehst du jetzt bei deinem Beruf Hürden, die jetzt vielleicht immer gross mit Behinderung zu tun haben, aber Inklusion ist ja breit gefächert.
Ja, also ich habe das Gefühl, die Gesellschaft ist je länger, je mehr inklusionsbereit. Ich glaube, das Beste ist einfach, wenn man es lebt, wenn man es vorlebt, wenn man unvoreingenommen auf Menschen zugeht, wenn man fragt, wo ist für dich eine Barriere? Und dann trifft man Barrieren an, die einem persönlich noch gar nie aufgefallen sind. Eben, wie gesagt, ich bin häufig im Museum unterwegs und da gibt es natürlich Barrieren. Einerseits sind die eben sprachlich, aber dann können die auch einfach von der Mobilität her aufbauen sein, dass man gar nicht herkommt zu einem Objekt.
Ja, wie mache ich hier das auf der Keyboard?
Auf der Keyboard ist halt recht schwierig. Man bietet an, dass man mit dem Auto kann in den Schlosshof hineinfahren kann, dass man dort parkieren darf. Und dann gibt es einfach ein paar Örtlichkeiten, die man gut erreichen kann, wie Kapelle zum Beispiel, einfach weil es ebenerdig ist. In dieser Burg kann man nicht einfach einen Lift einbauen. Nein. Vielleicht ein Treppenlift ist eine Option, hat man auch schon diskutiert, aber im Moment ist es ebenerdig, wo man in gewisse Räume hineinkommt.
Ja, und dann kommt in der einen Diskussion dann auch mit dem Denkmalschutz.
Richtig, das ist natürlich in so einer Örtlichkeit auch ganz ein zentraler Faktor.
Und jetzt so Thema Deutsch und Sprache, wo siehst du da Barrieren, die man mit kreativen Lösungen umgehen könnte? Aber leichte Sprache ist so etwas, aber gibt es sonst noch etwas?
Also ich finde, oft einfach überlegt man sich viel zu viel und baut sich schon im Kopf eine Barriere auf.
Dass es eigentlich einfacher ging und man es kompliziert.
Genau.
Oder komplizierte Seiten anschaut. Also ein Beispiel.
Also ich habe vielleicht manchmal Schüler in der Klasse, wo eine Sprache redet, die ich nicht kann, mit meinen Fremdsprachenkenntnissen vielleicht ein bisschen helfen. Und dann finde ich einfach, okay, bleiben wir beide gelassen. Ja. Wir machen ein freundliches Gesicht, unaufgeregt. Und dann reden wir mit Händen. Und wenn es nötig ist, nehmen wir noch die Füße dazu.
Okay.
Oder wir zeigen, wir nehmen Bildmaterial. Ich kann sehr schlecht zeichnen, aber in so einem Moment...
Piktogramm oder so?
Ja, versuche es vielleicht an der Tafel. Also ich finde, wenn man kreativ ist und nicht Hemmungen hat, auch sich selber neu auszuprobieren, gibt es eigentlich... Ein Haufen Barrieren weniger.
Ist ein schöner Ansatz. Und ich denke, wenn man mit Deutsch nicht aufgewachsen ist und das als Zweitsprache auch grammatikalisch ist, ist das schon auch eine Herausforderung für jemanden, der Deutsch nicht als Muttersprache hat oder als Erstsprache.
Das ist sicher so, ja. Also, ich merke aber sehr oft auch, dass Leute, die Deutsch lernen, die von einer anderen Sprache herkommen, vielleicht von einer romanischen Sprache, die heben sich sehr stark an der Grammatik, weil da ein Gerüst ist, ja, wo ihnen Sicherheit gibt. Und die sind nach ein paar Jahren häufig besser als wir in der Grammatik, weil man da lernen
kann.
Genau. Und wir kommen sie so ein bisschen in der Schule mit über und interessiert uns dann vielleicht nicht mehr gross später.
Ja, ich muss sagen, so Sprache und die Grammatik finde die Lehrer manchmal ein an mir verzweifelt. Weil ich bin gerne in die Schule, das schon. Aber ich habe nicht gerne gelernt. Vor allem, wenn ich habe dann die Lehrer manchmal in endlose Diskussionen herausgefordert. Auch ich habe dann so gefragt, warum muss ich jetzt das Buch lesen, wenn es ein Hörbuch gibt. Das ist für mich viel einfacher. Klar. Und so, und dann hat es einfach immer geheißen, ja, wir wollen das. Und dann hat es da für mich manchmal wie so, ja, nein, so geil. Oder mich hat immer Lehrer fasziniert, wo mir auch erklärt haben, warum ich jetzt das muss lesen und Bücher für mich organisiert. Ich bin auch sehr geschichtlich interessiert oder so, vor allem so Zweite Weltkrieg und warum vorher und nachher und so. Dann hat man einfach Bücher organisiert, wo es kein Hörbuch gibt. Aber gleich themenspezifisch mich interessiert hat. Ich habe immer dann gelernt, wenn es mich interessiert hat. Nicht einfach, wenn es um Wissen vermitteln gegangen ist, wo ich denke, ist beim Rechnen genau das Gleiche gewesen. Ich kann das in der Tasche rechnen.
Genau.
Warum muss ich jetzt das lernen, oder? Wie gehst denn du als Lehrer oder Lehrerin an so Schüler an?
Also die Schüler, die ich unterrichte, sind in der Regel erwachsen.
Okay.
Ich habe zwei Mädchen, die ich noch unterrichte. Im Moment, oder ja, schon seit einem Jahr, online. Die gehen aber hier in die Schule und es ist mehr noch ein Ausgleich und auch eine Aufgabenhilfe eigentlich. Aber die Erwachsenen, die dann in die Sprachkurse oder vielleicht auch in einen Privatkurs kommen, die möchten Deutsch lernen.
Okay, ja,
dann ist es, und gut, es gibt auch solche, die mühen, wenn man hier in der Schweiz möchte leben und als Migrant daherkommt, ist natürlich die Erwartung da, dass man sich integriert und Sprache ist natürlich das Mittel für Integration. Und die müssen nach einem gewissen Zeitrahmen ein bestimmtes Niveau erreicht haben. Und wenn sich da jemand verweigert und sagt, ich brauche das nicht, dann ist es schwierig. Also man kann sich nur selber motivieren. Und da kann man versuchen, auf verschiedene Arten etwas zu vermitteln. Aber wenn grundsätzlich die Bereitschaft und der Wille vom Lernenden nicht da ist, ja, dann ist es schwierig.
Dann wird es schwierig. Ja. Das kann man jetzt mit mir nicht so vergleichen. Aber nein, aber ich habe es jetzt auch gemerkt, oder schreiben. Ich habe eine leichte Legasthenie und dann war es dann auch manchmal mehr Kampfaussage gewesen. Aber jetzt, wo ich in der Selbstständigkeit bin und muss Leute anschreiben, ist auch Schreiben, wird auch besser, weil ich sie jetzt auch muss brauchen. Und ich habe den Sinn gesehen, warum ich jetzt muss lernen.
Genau, aber das ist der Punkt, ja, oder? Genau. Du siehst den Sinn.
Genau, und bei mir muss es immer für mich Sinn machen und dann bewege ich mich. Sonst wird es schwierig.
Ja, mein Süß ist es einfach reinbüffeln, ja, und dann hebt es nicht, oder? Weil man es auch nicht kann vernetzen kann.
Und ja, wie machst denn du immer wieder dich lustig auch selber über Sprache? Sind das Bücher? Sind das Text? Oder?
Also ich glaube, da ist einfach ein Interesse, wo man irgendwie mit in die Wiege gelegt worden ist, okay, an der Sprache. So, da ist schon als Kind so gewesen. Das war auch immer meine Flucht gewesen. Wenn ich immer irgendwie traurig war, ich muss ein Buch haben und irgendwie in eine Parallelwelt flüchten. Und das hat immer wunderbar funktioniert.
So. Welche Bücher haben dich denn geprägt?
Also das Erste, was ich wahnsinnig gerne gelesen habe, mein Cousin hatte so einen Abonnement vom Silberpfeil. Und das war so eine Indianer-Cowboy-Geschichte. Und da habe ich geliebt, wenn er das Heftchen wieder hat, bekommen. Ich weiss nicht mehr, wie regelmäßig das da gekommen ist.
Dann,
so,
bist du auch in der Brille.
Dann bin ich voll in die Indianerwelt abgetaucht und reiten. Ja, das war ein langes Hobby von mir, das ich mit meinem Vater zusammen geteilt habe. Da habe ich so gerne einmal im Religionsunterricht, wo wir die Sekte hatten, habe ich mir Indianergeschichten geschrieben.
Sehr schön. Und wie ausführlich oder wie fantasievoll sind denn die Geschichten gewesen? Also
sehr, ich würde mal sagen, landschaftlich sehr einfallsreich.
Okay.
Nicht mit Schiessen und so, da habe ich es gar nicht.
Also so Prärie.
Genau, so weite Prärie und schöne Sonnenuntergänge. Und einfach so, ich würde schon fast sagen, romantisch.
Ist auch schön, ist auch schön. Und nachher so nach der Prärie, was hat die so mitgeprägt? So
ein Lesestoff. Dann habe ich die Bücher gerne von der Evelyn Hasler. Der rote Seidenschal zum Beispiel. Ich habe gerne die Heidi-Bücher gelesen. Ich habe, glaube ich, gerne, wenn es eine heile Welt in diesen Büchern gegeben hat.
Und wo man sich wegkönnen.
Genau, wo ich mir auch reinträumen konnte, wo ich aber mir auch die Landschaft vorstellen konnte. Ja.
Und so nachher Teenie-Zeit, also so...
In der Teenie-Zeit, da habe ich angefangen, sehr viel Reiseliteratur zu lesen.
Okay.
Ja, also ich habe früher also schon das Geo-Heftchen abonniert.
Ah, ja,
das
Grüne.
Genau, das Grüne. Und dann habe ich in der Bibliothek oft einfach Reiseführer geholt und die gelesen und gefunden, da könntest du irgendwann mal her und da könntest du mal her. Und habe angefangen, im Kopf so auf Reisen zu gehen. Ja.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wo ist für dich der Unterschied vom gesprochenen Wort und vom geschriebenen Wort und wo machst du für dich den Unterschied?
Wenn das geschriebene Wort, wenn ich das für mich so privat lese, da kann ich natürlich sehr vieles reininterpretieren, weil das ist ja dann mit meinem Erfahrungsschatz, wo ich daher gehe. Wenn jemand mit mir redet, dann kommt ja noch ganz viel dazu, wie rollt er mit den Augen oder was macht er mit den Händen, wie ist die Tonlage und so weiter. Und da ist natürlich lässt auch viel Raum für Fehlinterpretation. Also dann gibt es einen Haufen Missverständnisse, oder? Gibt es im Geschriebenen auch,
Also
WhatsApp zum Beispiel oder so.
Ja, dann kriegen wir Sprachnachrichten, wo ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeug am Knochen haben, das ist nur das Wort, das ich verschieden kann interpretieren.
Richtig, ja. Also ich habe natürlich beides gern, aber ich finde, es gibt Momente, wo sich das eine oder das andere eben besser eignet.
Und selber mal ein Buch schreiben?
Das habe ich schon mal gemacht.
Okay, über was?
aber ich bin angefragt worden, das war eine Auftragsarbeit, die ich gemacht habe. Das hat mit der Geschichte zu tun, über einen Frauenverein.
Oh, schön.
Ja, das ist der Verein von der Schweizer Ameisen-Sektion Zürich. Das ist ein Verein von Damen, die aus der reicheren Gesellschaft kommen, die dann für Bedürftige ursprünglich gelismet oder gestickt oder geneigt haben. Den Verein gibt es immer noch übrigens. Und heute sind es einfach Geldspenden. Aber ich durfte dann ihre Geschichte dürfen aufarbeiten und ein Buch darüber verfassen zum 125-jährigen Jubiläum.
Und bei dieser Arbeit, was ist da so hängen geblieben? Ich hatte eine Textpassage gegeben, die bei dir geblieben ist oder so.
Jetzt bei der Ameisen, ja. Meinst eigentlich nicht speziell, weil ich habe ja alles selber dürfen formulieren eigentlich. In bester Erinnerung sind wir einfach dem Gespräch geblieben mit Nachkommen von der Gründerin von dem Verein, wo ich in Genf habe kennengelernt. Und das war eine sehr spannende Welt für mich, zum Einblick zu bekommen, sehr offen erzählt, Fotobücher vorgeholt. Hat man vielleicht in der reichen Gesellschaft schon viel länger, dass man so Fotoalben hat, ja. Und dann auch schön beschriftet. Und die haben tatsächlich ein Foto dann bekommen zum Kopieren von dieser Gründerin von der Zürcher Ameisen. Und ja, es zeigt auch ein bisschen, wenn man beharrlich ist und offen auf die Leute zugeht, dass man immer tiefer eigentlich in etwas hineinkommt.
Glaube ich. Und was für Literatur beschäftigt dich jetzt? Was liegt bei dir jetzt auf dem Nachttisch?
Jetzt auf dem Nachttisch liegt gerade noch die Sonntagszeitung vom letzten Sonntag, wo ich das Kreuzworträtsel unbedingt noch fertig machen
will. Und kommt voran.
Ja, doch. Ich hoffe immer, dass ich irgendwann mal eine schöne Hotelübernachtung machen darf.
Ja,
aber nein, das ist mir nach dem Buch gefragt. Es ist jetzt eben gerade fertig geworden. Ich habe gerade fertig gelesen von Lukas Hartmann ein Bild von Lydia.
Was muss ich mir darunter vorstellen? Weil ich habe ja gesehen, dass du auch ein bisschen den Thriller magst.
Ja, so. Mag ich auch sehr gern, genau. Mhm. Also ein Bild von Lydia, das ist eine Geschichte über eine Frau, die leider sehr jung gestorben ist durch Selbstmord. Sie war Tochter von Alfred Escher,
ja,
und war verheiratet mit dem Bundesratssohn von Herrn Welti. Und ja, sie hatte eine traurige Lebensgeschichte gehabt. Und Lukas Hartmann hat sehr gut recherchiert und hat den Roman um ihr Leben eigentlich geschrieben.
Eben so Thriller, aber auch Biografien. Was ist denn die Faszination bei Biografien? Ist es dann auch so in andere Psyche, in andere Mensch, in andere Geschichte können zu reflektieren?
Ja, das ist schon der Punkt. Es gibt Gestalten, wo man oder wo ich einfach interessant gefunden habe oder immer noch finde. Eine von denen ist zum Beispiel Marie-Antoinette. Da hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass man selber eine Frau ist und ist natürlich eine historische, eine wichtige Figur gewesen. Aber ja, da gibt es zum Beispiel eine Biografie von Stefan Zweig und ich finde, er hat sehr gute Biografien geschrieben, auch über andere Personen. Und ja, da stöber ich manchmal einfach so ein bisschen in die Bibliothek durch die Wand und schaue, wo der Finger stehen bleibt und denke, okay, jetzt könntest du dich mal für diese Person interessieren.
Mich interessiert, also jetzt gerade momentan nicht, aber was mich ein bisschen prägt, sind so Musiker oder Musikerinnen-Biografien, wo ich dann immer so dann auch sehe in den Biografien, sie haben eigentlich alles, sind Weltstars und haben irgendwie mit Depressionen oder so zu kämpfen. Da denke ich immer, aber Glück hängt nicht davon ab, was man erwirtschaftet oder auch welchen Standard man in der Gesellschaft hat, sondern das Glück kommt von innen. Und man kein Reichtum oder keine Anerkennung kann ich das füllen von außen, sondern es muss von innen kommen. Ob jetzt das der Bruce Springsteen ist oder der Johnny Cash im ganz grossen Sinn, wo immer noch auch in den späteren Jahren mit einem Kindheitsereignis zu kämpfen hatte, wo man dann sich auch wieder fragen kann, dass er nachher so bekannt wurde, kommt wahrscheinlich auch aus dem Schmerz, so nachher das Schaffende. Aber das sind immer Suchende gewesen. Trotz, dass sie so eigentlich wie mit meinem Leben oder so kein Geldproblem gehabt, aber es sind andere Probleme und das beschäftigt mich manchmal heute noch.
Ja, und für sie ist natürlich die Musik wahrscheinlich eben das Mittel, um den Schmerz zu verarbeiten. Und wenn dann auch schön tönt, dann interessiert es dann eine breite Öffentlichkeit.
Oder auch die Stärke von einer Tina Turner, die eigentlich durch die Hölle gegangen ist mit ihrem Ex-Mann, aber gleich aus dem raus nachher die Stärke gehabt und dann auch ein Vorbild für eine Frauenbewegung war.
Ja, ich mag sie sehr gerne. Ich war auch an Konzerten von der Tina Turner. Und ich finde vor allem ihre frühe Phase, auch dort, wo sie noch mit dem Ike, mit ihrem Mann zusammen war, das ist eigentlich die Musik von ihr, wo mich persönlich am meisten anspricht. Ja, so.
Die Power. Und
genau, wo man die Kraft so spürt und die Energie und dafür. Ja.
Ja, nein, und bei den Thriller, weil er hätte so in Band gezogen.
Also ich bin eigentlich ganz schlecht in mir Titel merken, wenn ich in der Bibliothek im Online-Katalog suche, dann bleibe ich immer bei Karin Slaughter hängen. Okay. Ich finde, sie schreibt sehr spannend. Sie ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, selber Gerichtsmedizinerin oder zumindest Ärztin war sie früher und weiss sehr genau, was sie beschreibt. Und ich finde die Plot, die sie verfasst, finde ich immer sehr spannend, aber nicht so kaltblütig, brutal. So. Einfach sehr spannend geschrieben.
Momentan bin ich bei einer Krimireihe von Andreas Gruber. Das ist ein österreichischer Autor, der auch sehr diverse Cast hat, mit Ecken und Kanten. Und halt, ich bin halt ein riesen Freund von Stephen King.
Ihm habe ich noch gar nie etwas gelesen.
Noch nie gelesen, dann kommt aber auch einer meiner Lieblingsfilme, wie auch Lieblingsbuch her. Das heisst «Sie», oder das Buch heisst «Misery», wo halt für mich immer ein bisschen autobiografisch ist, mit Machtverhältnis, oder? Jemand kommt in einen Schneesturm, wird verletzt und wird von einer kranken Schwester bei sich daheim gepflegt. Und sie ist aber auch der grösste Fan von ihm, weil er eine Romanreihe geschrieben hat. Und dort passiert dann noch etwas, wo sie nicht ganz einverstanden ist. Und nachher kommt er aber nicht frei, weil sie will dann, dass er ihr ein Buch schreibt. Und ein bisschen aus diesem Machtverhältnis habe ich aus meiner Institutionszeit halt auch immer so einen Anlaufpunkt, der mich auch immer wieder triggert.
Ja, was, da kommt man wieder zurück auf.
Genau. Aber was mich auch noch sehr fasziniert, ist bei dir, warum ist so stark auch bei dir die Reflexion und die Auseinandersetzung auch mit dem Gegenüber, wo du willst, auch selber lernen und so, von wo kommt der Antrieb vom Gegenüber so zu viel wollen, auch zu lernen und sich zu reiben daran? Das ist nicht selbstverständlich. Ich finde es super, aber...
Ich finde es spannend und ich finde, ohne Gegenüber kann ich mir selber gar nicht weiterentwickeln.
Und auch wahrscheinlich wahrnehmen, oder?
Und ja, natürlich wahrnehmen und auch vielleicht einmal gespiegelt werden. Ich finde einfach Menschen überhaupt spannend. Mein Sohn hat früher oft zu mir gesagt, Mami, du bist einfach peinlich.
Aha.
Jetzt fragst du schon wieder, oder das macht man doch nicht so. aber ich finde auch ein Gegenüber kann sagen, nein, da gebe ich jetzt keine Antwort. Und dann hat man das zu akzeptieren. Aber ich finde nichts langweiliger als Menschen, die keine Fragen haben und die nicht neugierig sind. Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich finde, das Leben ist ein Geschenk. Ja. Und da muss man so viel wie möglich davon profitieren.
Dass man am Schluss auf dem Sterbebett sich immer ein Vorwurf machen muss.
Hätte doch.
Oder so.
Wieso habe ich jetzt da nicht gefragt? Da hätte ich doch auch noch gerne gewusst. So.
Aber Thema Fragen. Annemarie, gibt es denn gerade so eine brennende Frage, die du mir stellen willst?
Ja, also ich nehme die als wahnsinnig optimistisch wahr und aufgestellt. Zeige deine Augen, zeige deine Stimme, dein offen da sitzen so. Und ich kann mir vorstellen, dass es sicher häufig eine sehr grosse Anstrengung bedeutet für dich, um den Alltag zu meistern. Und geht dir nie der Letzte runter. Stichwort Barriere zum Beispiel.
Doch.
Doch.
Also, es gibt manchmal schon so Momente, auch in Kommunikation mit anderen, wo mir einfach sagt, jetzt einfach nicht. Und vor allem auch nicht einfach, weil ich jetzt in der Gesellschaft unterwegs bin, einfach so, ja, Smalltalk, sondern wenn es dann Fragen sind, dann sind jetzt wirklich interessiert Fragen, nicht einfach so von ihren Annahmen eigentlich. Müsstest du ihnen die bestätigen? Und wenn sie aber nicht bestätigt, sind sie dann total durcheinander und kommen nicht raus und lassen sie dann auch wieder.
Also sie wollen das durch ein Bild eigentlich.
Ja, bestätigt ist, oder? Und aber ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht kann immer die Situation bestimmen oder beeinflussen, aber ich kann die Qualität von meinem, wie ich darauf einwirke, oder auch die Länge, wie lange, dass ich frustriert bin, kann ich selber steuern. Ja. Also wenn jetzt Probleme da sind, dann sind sie halt, aber ich bin jetzt 31 und wenn ich mich immer an allem aufrege, was mir im Alltag so passiert und auch Kleinigkeiten. Ich lebe jetzt gern, dass ich mich jetzt wegen jedem kleinen Sache aufrege, aber eben die Bilder im Kopf, die regen mich eigentlich am meisten auf von anderen Menschen. Aber da muss auch ich mich manchmal ein bisschen an der Nase nehmen, weil ich habe ja über gewisse Menschen, wenn sie mir begegnen, auch Bilder im Kopf. Und dann lohnt es sich eigentlich nur mit Fragen, die Bilder aufzulösen, oder?
Genau, ich finde, das ist eben enorm wichtig, dass man sich auch selber bewusst ist, dass man so Schubladen
immer
hat.
Immer, oder?
Und dass man es auch realisiert und dann hinterfragt, wieso mache ich denn das? Wieso habe ich das Gefühl, ich muss irgendwie etwas einordnen?
Ja, ich glaube, da ist es aus dem Sicherheitsaspekt raus. Weil alle, was
es nur oder wie es so schön einfach ist, oder?
Es ist einfach und man kann sich dann irgendwie einen Reim drauf machen. Darum sage ich auch, habe ich nicht so das Problem, dass man mich anschaut. Weil ich schaue auch etwas, was ab der Norm ist, schaue ich an, weil das einfach ein Reflex ist. Natürlich schaue ich jetzt nicht einfach an, bis sie weg ist, sondern wenn es mich interessiert, gehe ich fragen. Ich habe einfach mit denen manchmal das Problem, wo dann wirklich einfach nur starrt.
Ja.
Dann gehe ich dann aktiv dran und sage, hast du eine Frage?
Ja, das finde ich gut. Ja.
Oder als Kleiner oder als Teenager habe ich sie gefragt, wenn wir ein Selfie machen. Also ich bin halt eher einer, der dann ein bisschen frontal an die Sachen geht. Und wo mir halt auch ein Problem ist, wenn ich an ein Problem anfahre, dann sage ich nicht, dass man mir helfen muss. Manchmal mache ich es, manchmal nicht. Aber wenn es dann schaut,
ja.
Und dann sage ich, lieber laufe ich weiter und lasse mich selber knurzen wieder. so, weißt, ich habe dann manchmal so das Gefühl, sie wollen jetzt schauen. Klappt's?
Wie das Problem löst.
Nein, klappt es jetzt auch? Ja. Dann denke ich mir, nein, wieder kommt der Vorführeffekt in der Schule. Und dann sage ich immer, gehen weiter oder helfen mir oder lassen sie.
Ja, ich glaube, das ist häufig auch gar nichts Böses dahinter. Weil es einfach auch eine Faszination ist, wenn man denkt, Juha, wenn ich in dieser Situation wäre, ich glaube, ich könnte es nicht. Aber schau mal, er schafft es.
Ja, ich werde auch oft gefragt, wie geht man auf Leute mit einer Behinderung zu und fragt wegen Hilfe. Mhm. Und dann sage ich immer, wenn die Antwort das Nein ist schon gut, darf sie, dann gehen sie fragen. Wenn ihr aber euch ein Bild habt, der jetzt im Rollstuhl, der braucht jetzt einfach zwangsweise meine Hilfe, dann können wir dann quittig schon über. Und dann gibt es halt vielleicht einmal nicht so ein nettes Wort oder so, aber wenn es ein Nein ist, schon gut.
Ja, das hat auch mit der Selbstbestimmtheit zu tun, oder?
Genau,
und die
genau.
Ist jedem gegeben. Also.
Und da muss ich halt auch sagen, wie anfangs vom Gespräch, vor allem kleine Kinder sind Zucker, was das anbelangt.
Ja.
Und vor allem, es muss manchmal gar nicht erklärt werden, was für eine Behinderungsform ich habe. Sondern einfach, ich kann nicht laufen, darum sind sie. Und dann sind, die, meist,
schon gut.
Dann sind ja. Die meisten schon glücklich. Und dann muss man nicht sagen, der Mann hat ein Bobo oder so. Sondern einfach bei den Fakten bleiben.
Genau, sie, ganz ungezwungen. Und wenn dann das Kind fragt, wieso?
Dann kann man immer sagen, das ist seit Baby oder so. Wenn sie natürlich älter werden, kann man dann schon spezifischer auf gewisse Sachen hinweisen. Aber Annemarie, was ich schon alles hatte von Eltern, was ich gar nicht habe. Also von bösen Beinen bis zu dem anderen Schaden. Also, da merke ich dann schon, vielleicht ist so bei euch in dem Museum manchmal auch so, dass du manchmal Sachen ankommst.
Es ist häufig einfach sehr verkrampft.
Genau.
Und wenn man dann irgendwie einen lockeren Spruch bringt, und ich bin da manchmal auch sehr undiplomatisch, und man ist dann einfach manchmal draussen, das ist gesagt, und dann, die Leute sind dann manchmal ein bisschen konsterniert, aber dann lachen sie, und dann denke ich, okay, und
Lachen ist immer das Gute.
Dann ist gut, oder? Aber ja, ich finde, man muss glaub, vor allem die eigenen Barrieren im Kopf abbauen und einfach unvoreingenommen auf etwas hergehen.
Und halt von Entscheidungsträgern wünschte ich mir ab und zu einfach, dass, wenn man es schon sagt, wenn man es schon erklärt, nicht nur hinterfragt, sondern dass man es einfach hinnimmt und auch aktiv etwas dafür macht. Nicht jedes Jahr eine Fallanalyse macht. Ich kann dir von Fall, also von Jahr zu Jahr, kann ich dir, wenn ich den Bericht noch nicht lese, weiss ich genau, was da drin steht. Weil man dreht sich dann einfach um eigene Bauchen ab und man will ja einfach, glaube ich, erkennen, um was es geht. Aber man sucht manchmal keine Lösungs.
Also du meinst jetzt vom Gesetz?
Ja, vom Gesetz eben her. Oder wenn auch Universitäten manchmal einen Schattenbericht machen. Ob es jetzt der Schattenbericht von letztes Jahr ist oder der von 5 Jahren. Die Probleme sind erkannt. Also ob jetzt Barrierefreiheit wirklich umgesetzt wird. Und dann denke ich immer, ja, wir müssen einen Kompromiss in der Gesellschaft lösen. Aber wenn ich immer mehr sehe in meiner Arbeit, wie undivers Gesellschaft ist, frage ich mich, welcher gesellschaftliche Entscheid ist denn getroffen worden? Nämlich von denen, die nicht divers sind, sondern fast ein bisschen die Spezielle, die die Regeln macht, haben die Regeln bestimmt und nicht Gesellschaft, Gesellschaft.
Nicht alle aus der Gesellschaft.
Nein, so. Dann müssen wir auch aufhören mit dem, ja, wir müssen zusammen eine Lösung finden, sondern man muss vielleicht wirklich mal sagen, wir werden nicht gehört, ob es jetzt eine Frauenbewegung ist, die seit Jahr und Tag für Lohngleichheit kämpft oder wir für Barrierefreiheit. Ja?
Ich glaube, wirklich dran steht, der Tropfen hüllt den Stein. Ja. Für viele ist es einfach noch, da können wir jetzt noch ein bisschen auf die Seite schieben und es wird dann schon noch brennen.
Es muss einfach laut werden.
Aber es wird wirklich je länger, je lauter. Und ich spüre auch in meinem Umfeld, dass jetzt gerade das Thema von Barrierefreiheit wirklich schon viel mehr Leute erreicht hat, seit ich von dem weiss oder mich damit beschäftige. Und da kann einfach jeder wirklich, der weiss, wie schwierig die Situation ist, muss darüber erzählen und versuchen, im Kleinen etwas zu verbessern.
Ja, und halt auch wirklich, ich sage immer wieder, Barrierefreiheit ist ein gesellschaftliches Thema. Das hat
ist
gar
es, ja?
nichts mit, nur mit einem Behinderten-Thema zu tun. Menschen mit Behinderung. Natürlich sind wir wahrscheinlich die, die es am meisten würde brauchen. Aber ob es jetzt eine Familie ist mit Kinderwagen oder irgendwann werden wir alle alt.
Natürlich,
und gebrechlich.
Betrifft es uns alle,
ja,
oder?
Ja,
die Barriere.
Ja, da denke ich, muss man einfach laut werden. Ich sage immer auch, ihr müsst vielleicht nicht den Weg einschlagen, wie ich jetzt, aber wenn ihr nur eure Bedürfnisse offen kommuniziert und für das ist, dann könnt ihr schon viel bewegen.
Ja, häufig macht man es halt einfach vielleicht nicht, weil ich, jetzt bin ich da gewesen und jetzt bin ich schon daheim, was soll ich jetzt da noch schreiben oder anrufen? Manchmal geht es um WC, manchmal geht es um den Eingangsbereich, um so verschiedene Sachen, aber ich glaube, Institutionen wären auch häufig froh, wenn man sie darauf hinweist, öfters, weil je mehr das sie es hören, umso grösser ist das Problem.
Ja, und halt auch wirklich Sichtbarkeit generieren, halt wirklich. Wenn die Bushaltestelle nicht barrierefrei ist, so lange immer wieder verstopfen, dass die Verhältnismäßigkeit so aufgeht, dass der Gesetzgeber muss etwas machen.
Sie müssen ja auch, oder? Also ja. UN-Behindertenrechtskonvention. Und dann ist einfach die Frage, wo fängt man überall an und wo macht es am meisten Sinn?
Ja.
Und natürlich ist es häufig auch eine Kostenfrage, wie setzt man die Mittel ein und wie gross sind die Budgets. Aber sie sind gezwungen, oder? Die Öffentlichkeit
ja, bei Bauten. Ja, ich glaube jetzt auch durch den integrativen Schulansatz, wo ich ja immer noch sehr dafür bin, wird natürlich auch viel mehr selbstbewusste Menschen mit Behinderungen kommen, die sagen, wir sind da, jetzt müssen wir etwas machen.
Also ich erfahre sehr viele Menschen mit Behinderung als extrem selbstbewusst.
Ja.
Und ich finde es auch gut, dass sie sich dann stark machen für die Menschen, die diese Stärke vielleicht nicht haben, die aber gerne möchten, profitieren. Finde ich extrem wichtig, weil das ist am glaubwürdigsten. Oder? Wenn ich hergehe, dann ist da eine nette Geste von mir, aber sie ist wird dann nicht so ernst wahrgenommen, wie wenn du hergehst und sagst, schau, ich habe da ein Problem, ich kann da nicht zum Bus aussteigen, ich wohne aber da.
Und das macht natürlich wieder Klammern zu, vom Mitte vom Gespräch, dass eine leichte Sprache auch denen, die vielleicht sich nicht so können, verbal äussern, gleich das Werkzeug überkommen an die Informationen und sich dann in ihrem Wirkungsfeld gleich betätigen und so wird natürlich Bewegung breiter, oder? Also jetzt nur die Galionsfiguren, die man kennt wie mich oder so, sondern in der Breite, im Alltag muss es gehen. Das ist eben auch super an Info Easy, oder?
Das ist auch ein Anliegen von uns und wir sind tatsächlich mit Po in Firmis dran und haben jetzt einen Kurs aufgeleistet für Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter. Wie schreibt man? Wie schreibt man einen guten Text? Und da starten wir. Wir haben schon einen Kick-Off gehabt und wissen, wie viele Leute das jetzt möchten mitmachen und starten dann Anfang Mai mit unserem ersten Kurs, wo wir schon 5 Anmeldungen haben von Leuten, die mit uns lernen.
Du mich immer auf dem Laufenden behalten, das interessiert mich auch sehr stark und eben auch kognitiv ein bisschen stärker beeinträchtigt. Ich komme langsam und sage, wir sind da.
Ja, also was wir auch festgestellt haben, ist, Menschen mit Beeinträchtigung insbesondere sind eben sich gar nicht gewöhnt gewesen, dass es ein Angebot für sie gibt und bis wir jetzt das so ein bisschen breit getreten haben und publik gemacht haben, braucht es einfach auch ein bisschen Zeit, oder? Aber die Rückmeldungen von denen, die es dann entdeckt haben, sind so positiv und es ist auch schön zum Lesen, was da häufig Ritter kommt, dass einfach nur schon da allein Motivation ja, das, wieder ist.
Ja, motiviert. Ja. Und was steht jetzt bei dir so in der Zukunft da? Jetzt haben wir eben morgen die
genau, wieder mal Kibur, auf Burg. Ja, ja richtig. Etwas ganz anderes. Nächste Woche habe ich dann wahrscheinlich ein paar Tage Ferien.
Das ist schön.
Das ist schön, genau. Und dann kommen auch Bücher mit, natürlich. Aber
was
dann,
kommt mit? Ist schon etwas gepackt?
Ich träume immer noch, dass ich die Reise, die ich letztes Jahr nicht antreten konnte, nach Usbekistan und Kirgistan, dass ich die mal noch machen kann. Und werde sicher die zwei Reiseführer wieder mitnehmen und dann irgendwo auf einem schönen Platz im kleinen Camper sitzen und ein bisschen träumen von, wieder mal noch weiter können wegzugehen. Da bringe ich einfach nicht ganz weg. Mit dem Reisefieber bin ich genauso geboren wie mit...
Ja, aber das ist auch das Feuer, wo, genau. Wo immer wieder...
Ja, und dann wieder frische Energie tanken.
Zum für den Mai, für den Kurs.
Richtig. Freude. So ist es.
Morgen, Marie, wir waren fast am Schluss. Wir haben schon 51 Minuten.
Wahnsinnig schnell vorbeigegangen.
Ja, das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn du noch etwas hast, wo du willst, mitgeben auf den Weg, dann darfst du das. Und sonst bedanke ich mich recht herzlich bedanken und bin froh, sind wir miteinander vernetzt.
Das freut mich auch. Ja, ich finde es cool, dass du auf mich gestossen bist. Und ich glaube, ich habe genug geschwätzt.
Danke vielmals.
Danke dir.